Hallöchen, lieber Basti. Ja, hier macht der Frühling gerade mal kurz ein bisschen Pause, obwohl die Vöglein zwitschern. Meine Stimme ist auch langsam wieder da und war mal weg und ach, aber naja, alles für Star Wars, würde ich mal sagen. Sehr gut, dass du mich nicht nochmal korrigiert hast und ich die ganze Zeit von Jango Fett gesprochen habe. Ja, ich glaube, meine kompletten Star Wars Credibility Points sind jetzt weg. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf irgendwie irgendwas ist da so für so eine Millisekunde lang irgendwie immer abgebogen, weil ich dachte, Boba Fett, ah ja, da musste ich immer an die Disney-Serie denken und den ganzen Darsteller aus den Prequels und so, und irgendwie hat das für mich halt keinen Sinn gemacht, dass das Boba Fett war. Deswegen, egal, aber ja, Boba Fett. Und ja, ich meine, es ist halt irgendwie eine glorifizierte Actionfigur, die hier in diesem Film irgendwie zweimal rumsteht und cool aussieht, so, ne, und irgendwie auch eine coole Funktion hat, so, aber ja, ich glaube auch im nächsten Film ja auch nochmal kurz auftaucht und ja, darüber hinaus eigentlich auch gar nicht, finde ich, so sehr der Rede wert ist. So, aber klar, natürlich, cooles Design, coole Figur, aber ja, Boba Fett. Ich wollte auch noch kurz aufgreifen, was du so zu Lando gesagt hast, weil das ja auch so ein bisschen, also was ich auch nochmal so gelesen hatte, so die Kritik irgendwie auch damals, die auch so gesagt hat, so ja, das ist halt nur so eine, also die Kritik an dem ersten Star Wars Episode 4 war auch schon damals, dass das ja eine unglaublich weiße Geschichte ist, ne? Also dass ja nur weiße Männer die Hauptrollen spielen. So gut, die Kritik war damals noch nicht so sehr, dass es nur Männer sind, aber dass es halt eben nur Weiße sind. Ich glaube, der Carl Sagan, der ja auch irgendwie so Weltraum-Erklär-Geschichten da irgendwie im US-Fernsehen gemacht hat und so, der ja auch, sag ich mal, in der Science-Fiction-Welt und in der Wissenschaftswelt eine große Stimme war, ja auch damals schon irgendwie bei Johnny Carson gesagt hat, so, Star Wars ist nett, aber warum ist das alles so weiß? So, und dann gab es ja wohl dann irgendwie deshalb auch die Idee, halt eine explizit schwarze Person auch in Star Wars zu besetzen und reinzuholen. Und das war ja auch irgendwie lange so, dass James Earl Jones die Stimme von Darth Vader ja auch lange Zeit irgendwie gar keinen Credit bekommen hat und so und gar nicht bekannt war. Und naja, auf jeden Fall haben sie dann ja Billy Dee Williams als Lando Calrissian dazugeholt. Und wie du sagst, so diese ganze Vorgeschichte und dieses ganze Scoundrel-Ding, das finde ich ja auch sehr, sehr spannend, auch wie du sagst, so, da sind eigentlich durchaus noch Möglichkeiten für Vorgeschichten und Erzählungen. Und auch hier in einem Film fand ich das halt sehr, ja, auch da so dieses Übermännliche irgendwie, ne, wie die beiden sich da gegenüberstehen und eben da erstmal da die Leviten liest, was fällt dir ein, hier wieder einen Fuß in meine Stadt zu setzen, und hahaha, wir sind eigentlich die besten Kumpel und das ist der schlimmste Pilot aller Zeiten und hahaha. Da dachte ich auch schon, oh Gott, ey. Aber ich finde die Figur von Lando irgendwie auch, jetzt was du auch so gesagt hast, schon auch irgendwie interessant, weil, wie du sagst, das hat irgendwie auch so diese, ich will sagen Tragik, aber irgendwie auch so diese anderen Dimensionen nochmal ein bisschen schön aufgemacht, ne? So, dass der ja eigentlich da auch nur seine Ruhe haben will, wahrscheinlich mit ganz anderen Sorgen behaftet irgendwie ist, und auf einmal ragt so dieses Imperium auch in seine, wie sagt man, Gegenwart, in seine Präsenz, ne? Das ist ja auch so dieses klassische Motiv, so, du kannst dich halt dem Faschismus nicht entziehen, so. Früher oder später kommt er auch zu dir und landet auch bei dir vor der Tür, ne? So. Und das fand ich halt irgendwie so interessant. Das war für mich irgendwie so diese Figur auch, so dieses, der dachte ja wahrscheinlich auch irgendwie dann mit seinem Deal, der schlechter und schlechter wird, sich das Imperium fernhalten zu können, Darth Vader fernhalten zu können. So, und damit dann ja eigentlich auch trotzdem irgendwie so sein, ja, Freundschaft oder was auch immer da, diese Verbundenheit zu Han Solo ist, die er dann eigentlich auch aufs Spiel setzt. Also das fand ich irgendwie dann wieder ganz, ganz spannend gemacht und hat irgendwie der ganzen Sache auch nochmal so eine kleinere, aber doch auch entscheidende Dimension dazugepackt, dass man eben auch mal ein Gespür dafür bekommt, wie dieser Konflikt auch für andere Parteien sich anfühlt, die halt weder Imperium noch Rebellion irgendwie sind, ne? So. Und das, was ich ja auch meinte, so dieses, irgendwann wirst du halt zwangsläufig in diesen Konflikt reingezogen. So wie Han Solo das ja auch irgendwie war. Also dieses, in Episode 4 wollte er ja gar nichts damit zu tun haben und dachte ja auch irgendwie der Sache so, sich entwurschteln zu können. So, aber es funktioniert halt einfach nicht. Es geht halt einfach nicht. Dieser Konflikt, dieser Krieg ist halt einfach zu groß dafür, um sich da rauszuwurschteln. So. Und Lando macht jetzt auch diese Erfahrung hier. Das fand ich irgendwie auch ganz, ganz spannend und auch so dann dieses schlechte Gewissen und so. Und also trotz allem, ne, trotz dieser Kritik, dass das ja nur so eine Token-Besetzung irgendwie ist, oder Token-Figur irgendwie ist, haben sie da ganz, ganz großartige Sachen, finde ich, rausgeholt. So. Anders, wie du ja eben auch sagst, als bei Leia, die irgendwie da diesen ganzen Film über nicht viel zu tun hat, außer irgendwie sich da diesen Rapey-Vibes von Han Solo zu entziehen. Deswegen, ja, und deine Bemerkung, dass du sagst, Star Wars ist ein Universum und in Nächstenliebe, das trifft es eigentlich so auf den Kopf. Ich weiß ja, dass du parallel dich auch mit Star Trek beschäftigst. Da habe ich mich gefragt, ob deine Star Trek-Erfahrung da jetzt so mit, also mit der Serie, ne, mit der Next Generation-Serie, ob da irgendwie was so rüber, ich sag mal, rüber schwappt, so eine Beobachtung, so ein Gefühl, ne? Ich habe die Star Trek-Serie nie geguckt und ich glaube, die sind auch eher so, sag ich mal, philosophischer, moralischer unterwegs. Aber da geht es ja schon eher um sowas wie Gemeinschaft und so dieses Füreinander. Und bei Star Wars ist das ja irgendwie so in diesem Universum, wie du sagst, da gibt es halt eigentlich so keine Nächstenliebe, selbst bei den Jedi nicht, die ja eigentlich dazu da sein müssten, sollten, so etwas irgendwie in die Welt zu bringen. Aber das können wir uns vielleicht nochmal ein bisschen merken, diese Beobachtung der fehlenden Nächstenliebe, die ja hier eben auch zum Problem wird. Ne? Also Lando verfällt da ja eben auch. Diesen Egoismus ist zu scharf, aber so dieser fehlenden Gemeinde irgendwie oder dieser fehlenden Zugehörigkeit, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass man sich untereinander verbunden fühlt, außer natürlich in der Rebellion, aber selbst das wird ja auch nicht so groß aufgezeigt, wie da die emotionaleren Verbundenheiten eigentlich sind. So, da geht es ja auch eher so um das Größere. Deswegen eine ganz fantastische Beobachtung und das bringt mich auch so schon zu meinem zweiten und eigentlich letzten Punkt. Da hast du mir ja eben den Stab überreicht und ich würde damit auch gerne so, glaube ich, Richtung Ende einbiegen hier unsere Auseinandersetzung. Aber mir war nochmal wichtig, ja, so über die Setpieces und so über die Effekte und einfach so die, ich sag mal, diese Bildgewalt und irgendwie auch so die Inszenierung noch mal ein bisschen gesondert zu sprechen. Da kann man nämlich, finde ich, auch noch mal ganz schön wieder diesen Bogen auch zu der Zeit und zu George machen und George auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, weil hier eben viele Elemente zusammenkommen. Also du hast halt hier wirklich diese, wie du gesagt hast, dieser Angriff auf Hoth, der absolut fantastisch ist. So, das ist eine absolute Augenweide, dass diese AT-AT-Walker, die da durch den Schnee laufen und diese AT-ST-Walker daneben, absolut ikonisch. Ich muss jedes Mal an mein Nintendo 64 denken, Star Wars Rogue Squadron und wie ich das erste Mal geschafft habe, selber da um so ein Ding rumzufliegen, irgendwie mit 12 oder wie alt ich war. Bockschwer das Spiel, aber fantastische Atmosphäre so. Und diese Designs, diese Momente sind absolut legendär. Mir ist jetzt auch nochmal aufgefallen, wie doof eigentlich dieser Angriff ist. Ne? Das ist ja oft so, wenn du bei Star Wars bist, da darfst du nicht zu lange drüber nachdenken. Was ich aber ganz schön finde, also der Angriff vom Imperium, ne, so das klassische Ding, warum müssen die da irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Kilometer entfernt diese Walker hinstellen, anstatt halt da mit ihren Sternzerstörern da irgendwie auf die Generatoren zu schießen. Und ich wette, es gibt irgendwelche Expanded Universe und Comic-Erklärungen und ja, mit Sicherheit ist das irgendwo mal erzählt, warum das nicht geht. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ich kann mir das eigentlich immer sehr schön auch durch das Imperium erklären. Also für mich sind diese Momente, wo ich sage, ah, guck mal, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was für ein Quatsch ist das eigentlich? Wie ja auch schon dieser Trench Run in Episode 4, ne? So, warum müssen die da erst durch diesen ganzen Graben durchfliegen? Warum können sie nicht direkt da hinfliegen, wo sie reinschießen müssen? So, okay, nimmt man alles hin. Aber für mich ist das hier auch mit diesem Angriff so, das ist für mich auch erzählerisch eigentlich immer, geht das gut auf. So, das Imperium ist ja, ne, ist ja gar nicht in der Lage, das Individuum irgendwie als Gefahr zu sehen. Das Imperium setzt ja auf Größe, auf Mächtigkeit, auf Macht, auf materielle Überlegenheit. So. Und deswegen kann ich mir auch einfach vorstellen, dass es im Zweifelsfall auch psychologische Kriegsführung ist, diese Walker da aus dem Nichts kommen zu lassen, mit dem Wissen, dass man ja eigentlich übermächtig ist gegenüber dieser pupsenden kleinen Rebellion dort, ja, die man da einfach überrennt und wo man halt einfach nur diese Generatoren zerstören will. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, dass das erzählerisch auch trotzdem aufgeht. Und klar, also du hast diese tollen Effekte und diese tollen Momente. Und da muss ich auch sagen, muss man ja eben auch noch dazu erwähnen, dass Industrial Light and Magic da ja auch auf der Höhe seiner Zeit war. Nein, jetzt kommt der Husten wieder durch. Und zwar so diese ganze Geschichte mit, ja, auch mit dem Hochziehen von ILM. Das war ja auch absolut legendär bei Episode 4, dass die hatten ja, glaube ich, dann irgendwie schlussendlich nur ein halbes Jahr Zeit oder so. Die haben ja so lange rumgewurschtelt und rumgemacht und das war ja so eine Hippie-Community und ja, kommst heute nicht, kommst du morgen. Viel an irgendwelchen Kamerasystemen gearbeitet. Aber George war ja so frustriert, dass die schlussendlich da irgendwie bis kurz vor Filmstart eigentlich nur nichts auf die Reihe gekriegt hatten und nichts vorzuweisen hatten. Und dann haben sie, ich weiß nicht mehr, wer das war, da haben sie dann irgendeinen reingeschickt, der da die Leute mal ein bisschen gerade gerückt hat und gesagt hat, so Leute, wir müssen jetzt auch mal was abliefern. Ne? Hier jetzt rumdaddeln ist vorbei. Und jetzt hatten sie halt jahrelang und eben ja auch, ne, so diese 3 Jahre Produktionszeit hatten sie auch zur Verfügung. Haben ja auch wirklich hochgefahren. Die haben ein eigene Büroflächen bekommen und ich glaube, die sind da irgendwie nochmal umgezogen. Die sind ja, glaube ich, da in San Francisco geblieben, aber du merkst halt auch in dem Film, wie sich das alles professionalisiert hat. So. Und wie es halt eben auch da größer, höher, schneller, weiter wurde, aber wie das alles absolut aufgeht. Ja, also jeder Moment von einem Lichtschwertduell am Ende bis halt, ne, allein Cloud City, also diese ganzen Designs, das Ganze umzusetzen, wie du sagst, man sitzt heute noch davor und sagt, wow, wie geht das eigentlich? Und ich glaube auch, dass das irgendwie auch bezeichnend ist, dass George ja bei dem Film am wenigsten angerührt hat in Sachen Special Edition. Ich glaube einfach, dass da auch die Effekte am zeitlosesten sind, wenn ich das mal so formulieren darf. Einfach am besten sind, am besten gealtert sind und ja, diese ganzen Momente von ja, Hoth, Cloud City, wie du sagst, diese Meteoritenverfolgungsjagd, Boba Fetts Schiff, also Boba Fetts Rüstung, das ist ja alles wirklich fantastisch und da siehst du halt auch nochmal, was diese 3 Jahre Zeit und eben auch so mehr Mittel, mehr Möglichkeiten, mehr Budget, aber eben auch eine Professionalisierung sozusagen. Ja, wie man das einfach sehen kann und wie die Qualität auch wirklich mitgegangen ist. Ne? Das ist ja nicht zwangsläufig so, dass mehr auch besser ist, aber hier schon. Und ja, das ist, glaube ich, eben auch bezeichnend für diesen, ich sag mal, George, der dabei ist, sich sein eigenes Imperium aufzubauen. Ich finde, das sieht man hier einfach in den Szenen, in den Sequenzen, in den Mitteln, in den Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich glaube, das ist kein Zufall, dass er den Film am wenigsten kaputt gemacht hat in der Special Edition, weil da einfach schon in der Originalfassung so viel gestimmt hat, dass das eine Freude ist. So, bevor ich jetzt hier auch umfall wie ein Darth Vader, übrigens auch da, ne, ganz besonders wichtig, dass wir da ja auch sehen, wie, was eigentlich unter der Haube da steckt bei Vader. Das erste Mal, dass wir ja so einen kleinen Blick über so einen Schergen, der ja da irgendwie dabei ist, wie er da irgendwie meditiert und danach da seine Rüstung da wieder angelegt bekommen. Ne? Haben wir ja in Episode 4 nicht einmal gesehen. Die Andeutung, dass da ein Mensch eigentlich drin steckt. Ne? Oder etwas Menschenähnliches. Das hätte ja auch einfach nur irgendein Druide sein können. Aber nein, da sind irgendwelche menschlichen Züge zu erkennen. Das fand ich auch nochmal bemerkenswert. Aber ich komme jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen oder vom Stöckchen aufs Hölzchen. Ich weiß nicht, in welche Richtung. In diesem Sinne schiebe ich dir besagte Hölzchen und Stöckchen einfach mal rüber. Per Macht natürlich. Und bin gespannt, was du auch noch so zur Inszenierung sagst. Und überhaupt auch zu Lando. Und ob du noch irgendwelche, sag ich mal, größeren Dinge ansprechen willst. Also du kriegst den Ball. Und wenn du damit fein bist, dann würde ich sozusagen in der nächsten Antwort dann mal mit dem Fazit starten. Das können wir uns ja noch mal überlegen. In diesem Sinne schiebe ich dir mal den Ball zu und freue mich auf deine Antwort. Bis dann, ciao.